Ja, Johannes Grenzfurtner ist mein Name. Ich bin Künstler, Filmemacher, Kurator, alles mögliche Zeug, freier Forscher nenne ich mich auch gern. Und bin Teil und Gründer einer Kunstgruppe und Theoriegruppe namens Monochrom aus Wien. Und mittlerweile seit 25 Jahren gibt es Monochrom und im Rahmen von Monochrom versuche ich halt einen fast verqueren volksbildnerischen Ansatz durchzuziehen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass die ganz großen Themen, die wir behandeln sollten, am wenigsten behandelt werden in der Öffentlichkeit und auch von den Medien, weil es auch zum Teil sehr komplexe und sehr abstrakte Themen sind und wir halt schon bei Monochrom und ich auch in meinen Filmen versuchen, diese komplexen und inhaltlich manchmal schwierigen Themenkreise auch unterhaltsam und ein bisschen in einer angenehmen Weise erzieherisch zu präsentieren.
Bevor wir zu diesen Themen kommen, man hört es ein bisschen an deinem Dialekt, du bist Niederösterreicher?
Ich bin in Wien geboren, Niederösterreich aufgewachsen.
Aber man hört es irgendwie südlich von Berlin irgendwo aufgewachsen, auf dem Land groß geworden und dann aber irgendwie das Bedürfnis gehabt zu sagen, ich muss hinaus in die künstlerische Welt, bis nach Amerika, in die USA. Der Film, den du heute hier präsentierst als Berlin-Premiere, ist ja eine österreich-amerikanische Produktion. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Kühe und die schönen grünen Wiesen zu verlassen?
Naja, richtig verlassen habe ich sie nicht, aber ich verlasse sie immer wieder und komme immer wieder zurück. Die Geschichte ist die, dass es damit zu tun hat, dass tatsächlich ich, wie ich damals 12, 13 war, das war im Jahre 87, 88, ich eigentlich ein klassischer Nerd war, aber damals es den Begriff in der Form in Österreich noch gar nicht gab.
Also Sonderling, oder wie würde man sagen in Österreich?
Ein eigenartiger Sonderling, der halt nicht Fußball gespielt hat, sondern sich für Science Fiction interessiert hat und andere komische Dinge. Und ich hatte natürlich Freunde, aber manchmal habe ich mit vielen Leuten in meinem Freundeskreis, habe ich nicht wirklich tatsächlich über das reden können, über was ich eigentlich reden wollte. Und war dann relativ früh schon online, also 1988 online gewesen in BBS-Systemen und Fidonets und so, also alles noch vor der Zeit des World Wide Web. Also sehr, sehr früher Digital Native eigentlich.
Und das ging auf dem Land in Österreich?
Das ging, naja, es war nicht billig, weil man musste sich halt quasi mit der Telefonleitung tatsächlich beim Computer einwählen.
Und mit so einem Akustikkoppler wahrscheinlich, ja.
Es war schon ein 2400 Baud Modem, aber es war nicht einfach und es war auch teuer. Es gibt die schöne Geschichte, dass ich damals mein erstes Pornobild runtergeladen habe von einer deutschen BBS. Es hat 6 Stunden gedauert und hat wahrscheinlich ungefähr 10.000 Schilling gekostet. Mein Vater war nicht erfreut damals.
Ja. Die Arbeit hätte man doch investieren können, vielleicht eine echte Frau kennenzulernen? Oder ging das?
Naja, mit 13 war das damals.
Ach so, okay, ja, Entschuldigung.
Aber nein, weil es ist ein bisschen sozusagen meine Geschichte ist, dass ich ja eigentlich erst relativ spät dazu gefunden habe, eigentlich okay damit zu sein, mich Künstler zu nennen. Also ich war anfangs halt ein klassischer Nerd, Science Fiction und auch Science Facts hat mich halt sehr interessiert und eigenartige, komische Dinge, für die sich andere Leute nicht interessiert haben. Ja? Und bin dann mit der Zeit draufgekommen, dass es halt fast wenige Leute in Österreich gibt, die sich für das auch interessieren. Aber ich das gerne ein bisschen verbreiten würde, weil ich damals schon so Anfang der 90er Jahre das Gefühl gehabt habe, das, was jetzt wirklich passiert, also die neue digitale Revolution, das Netz, wird alles verändern, aber niemand redet drüber. Und damals war halt niemand online, deswegen war es auch nicht eine gute Strategie, online die Leute darüber zu informieren, weil die waren noch nicht dort. Also war der erste Schritt, eine Zeitschrift rauszugeben, die auch Monochrom hieß. Und die habe ich dann mit einem Freund von mir, den ich auch online kennengelernt habe, damals gestartet, mit dem Franz Ablinger. Und dann war es halt so, dass wir halt so ein Fanzine oder so eine alternative Zeitschrift gemacht haben. Und das war schon gut und da kamen wir auch an mehr Leute ran. Aber wenn man halt dann aber auch irgendwie so als kleines Projekt halt 500, 600, 700 Stück Auflage hat oder so, wie viele Leute lesen es dann wirklich? Also das Problem auch der Reichweite. Und Monochrom und meine künstlerische Arbeit ist eigentlich so entstanden, dass wir dann aktiv darüber nachgedacht haben, wie kommen wir an die Leute ran? Also was ist the best weapon of mass distribution of an idea? Und ein Fanzine zu machen mag vielleicht manchmal schön sein, aber um wirklich an die Leute ranzukommen, ist vielleicht gescheiter, eine Aktion im öffentlichen Raum zu machen oder bei einer Demo mitzumachen oder ein Theaterstück zu machen. Und das war so ein bisschen so die kambrische Explosion unserer Ausdrucksformen. Also wir haben dann versucht halt, was auch immer wir halt spannend finden für ein gewisses Thema, sozusagen das richtige Medium zu finden. Und manchmal ist es ein Musical und manchmal ist es ein Film und manchmal ist es eine Ausstellung oder eine Publikation. Das hängt ein bisschen davon ab.
Und jetzt ist es ein Film geworden. Kann man sagen, das ist ein Dokumentarfilm, weil ich habe den Begriff Essay gelesen. Das ist ja eher so ein Begriff aus der Literatur.
Ja, ich nenne es deswegen Essay-Dokumentarfilm, weil ein Dokumentarfilm was dokumentiert eigentlich. Mhm. Normalerweise gibt es einen Aspekt von Interviews oder sowas, aber ich interview niemanden in diesem Film. Also eigentlich ist es ein Essay-Film, weil es tatsächlich sozusagen meine politische Meinung ist, die ich hier präsentiere, die ich natürlich auch versuche, möglichst zu begründen. Mhm. Allerdings ist es mir klar, dass das sozusagen meine politische, auch ideologische Meinung ist.
Formulier die mal, damit wir, weil wir können den Film jetzt hier nicht zeigen, ja, im Radio, dass wir so einen Eindruck bekommen, was möglicherweise auch Kinogänger oder andere...
Oh. Ah, es geht bald los.
Ja. Hello guys and ladies and sitters. We start the movie 8:00 and you can see it was good that we waited a little bit.
So, jetzt ist klar, wir haben noch einige Minuten Zeit, den Film zu erklären, aber vielleicht nicht in 10 Minuten. Kannst du es in 1-2 Sätzen machen, so wie Bertolt Brecht, der ja auch gesagt hat, das ist die Fabel von dem Stück?
Ich versuch's. Das Ding heißt Glossary of Broken Dreams, also das Glossar der zerbrochenen Träume. Und mein Problem in den letzten Jahren war das, dass ich sehe, gerade wegen Trump und auch wegen der neuen österreichischen Regierung und so weiter, es im Netz, auch in den liberalen linken Kreisen, sehr viel politisiert wird, sehr viel diskutiert wird auf Facebook. Und die Leute nehmen große Begriffe in den Mund und haben aber meist keine Ahnung, was die eigentlich bedeuten. Also es ist bald mal jemand Antikapitalist, aber wenn man dann nachfragt, du, was ist ein Kapitalismus? Und da kommt dann die Antwort, naja, Geld. Dann sage ich, nein, nein, nein. Und eigentlich ist der Film, besteht aus 10 Kurzfilmchen oder 10 Brocken, und wo ich versuche, die für mich 10 wichtigsten Begriffe in der Politik des frühen 21. Jahrhunderts eigentlich zu erklären oder auch, wenn notwendig, sozusagen zu verabschieden. Weil ich der Meinung bin, dass diese Begriffe nichts mehr bringen.
Oder zum Beispiel?
Also ich bin zum Beispiel, also die aktuelle Diskussion über Privatsphäre, finde ich, ist ein Proxy-War. Mhm. Also quasi, wenn wir, also sagen, wie heutzutage über Privatsphäre diskutiert wird, ist manchmal so unglaublich wertekonservativ, auch in der linken Szene, dass ich mir denke, warum reden wir überhaupt in dieser Art und Weise?
Für dich gibt es Privatsphäre nicht mehr, oder?
Also ich meine, es ist die normative Kraft des Faktischen. Also sagen quasi, ich versuche es mal so zu formulieren. Ja. Ich finde, dass es zwei Utopien gibt, zwei Utopias da draußen. Und zwar, es gibt das eine Utopia, das wäre das Utopia der absoluten Datenschutzverfechter, nämlich, dass jeder immer 100%ige Kontrolle über seine oder ihre Daten hat. Ja. Das ist die eine Utopie. Ja. Meine Utopie wäre allerdings eher, es soll jeder alles über jeden wissen und es macht nichts. Also sagen, dass das Mitdenken sozusagen der Gewalt- und Herrschaftshierarchie. Mhm. Also sagen, über Privatsphäre zu diskutieren, macht nur Sinn im Rahmen quasi des Unterdrückungsverhältnisses, in dem wir gerade drin stecken. Ja? Mhm. Und es wird aber leider immer so ein bisschen auf die Seite geschoben. Ja? Und warum wollen wir sozusagen quasi, wieso ist die gängige Datenschutz-Utopie die der absoluten Kontrolle über alles und nicht die der absoluten Freiheit?
Ja, weil es was mit Souveränität zu tun hat, dass man selber entscheiden möchte.
Aber das ist ein sehr bürgerlicher Begriff,
Souveränität. Ja, aber wie nackt man sein möchte in einer Öffentlichkeit, ist eine Frage der Selbstbestimmung. Das ist Prometheus im Prinzip zu sagen, ich bin ich und lass mich weder von einem Gott noch von einem anderen in meinem Weg aufhalten.
Ja, aber das ist in der anderen Weise ja genauso.
Ja, hier kollidieren zwei Utopien und wie löst du das Problem nun?
Naja, löse gar nichts. Ich versuche sozusagen meine Herangehensweise zu präsentieren. Und meine Herangehensweise auch zum Beispiel im Bereich des Privatsphärendiskurses, wie auch im Generellen das Problem der Linken überhaupt jetzt gerade, man sieht sie überall zerbröseln, ist, dass im Unterschied zur großen linken Aufbruchsbewegung der späten 19. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts jetzt, wir nicht mehr aktiv an sowas wie einer kulturellen Allmende arbeiten. Also früher war es zum Beispiel so, also was tatsächlich wirklich wunderbar war im frühen 20. späten 19. Jahrhundert, dass die Linke, die Arbeiter, Arbeiterinnenbewegung tatsächlich aktiv daran gearbeitet hat, sozusagen Strukturen aufzubauen. Kindergärten, Schulen, Bildung, Gewerkschaften, das ist das ganze Zeug. Also das ist sozusagen quasi sowas wie eine kulturelle Allmende das der frühen linken Bewegung. Ja? Und heutzutage müssten wir genau das durchführen, allerdings im digitalen Raum. Und im digitalen Raum passiert es nicht. Es gibt vereinzelt Projekte wie Wikipedia zum Beispiel, wo es halt halbwegs funktioniert. Aber warum überlassen wir sozusagen quasi die wichtigen Räume, sozusagen quasi der Zukunft, vollkommen der Marktwirtschaft und vollkommen einem eigenartigen Glauben auch an den Staat, dass der das alles richten wird. Da ist Privatsphäre auch so ein Ding. Der Staat wird das schon machen, der Staat braucht neue Gesetze und der Staat wird uns alle retten. Nee. Das Moore's Law verbietet es, dass irgendein Gesetz jemals sozusagen quasi mit der Technik nachkommen wird. Staatliche Gesetzgebung muss immer hinterher sein. Es geht gar nicht. Da braucht man neue Lösungsansätze. Und die habe ich auch nicht, wie frische Brötchen im Ofen. Aber ich versuche halt zumindest auch in meinem Film so einen geschichtlichen Aufriss zu präsentieren und zu sagen, halt so schaut es mal aus. Das ist sozusagen gleichzeitig sowas wie eine Bestandsaufnahme, aber auch sowas wie ein Hausputz. Weil ich glaube, manche dieser Begriffe und manche dieser Diskussionen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, das ist sinnlos.
Nenn noch die schnell die anderen 8, also Kapitalismus ist okay. Dabei.
Kapitalismus und Markt wäre Nummer 1. Nummer 2 wäre prinzipiell der Freiheitsbegriff. Nummer 3 wäre der Begriff des Widerstandes an sich, wie Widerstand überhaupt sein kann, auch im künstlerischen und aktivistischen Bereich. Dann die Medien an sich. Dann kommen wir
in der Privatsphäre.
Privatsphäre, genau, Privatsphäre und Big Data und diese Begrifflichkeiten. Dann auch sowas wie Sozialisation. Demokratie bzw. Sozialdemokratie. Und dann fehlt eigentlich auch noch die Linke an sich. Okay. Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
Weiß ich nicht, ich habe jetzt 9 gezählt, ja, aber ja. Das gibt ja die Chance, dass das jeder selber nachzählen kann bei deinem Film, der jetzt beginnt. Vielen Dank für das Interview.
Danke vielmals, ich muss noch aufs Klo gehen, schnell, was losgeht.
Glossary of Broken Dreams. That's the new film by Johannes Granzfortner. And honestly, I have no idea how to pronounce his damn Austrian name correctly. Johannes got frustrated about contemporary political culture, especially discussions on the so-called internet. Everyone is talking about freedom, privacy, identity, resistance, democracy, the market, the left. But no one has a clue what all of these terms actually mean. Johannes' documentary tries to explain, reevaluate, and sometimes even sacrifice these golden calves of discourse. And he does it with puppets, pixel animations, live action, and stock footage. Whoa! But what does the press say? It's aggressive, doesn't pull punches, and burns through ideas at machine gun rate. Granzfortner gleefully sends concepts to the butcher. He wallows in their intestines and reads them to reveal an uncertain future. If Slavoj Žižek would create Kinder Surprise eggs, this film would be in them. I see. Johannes actually hates trailers. He says they always give away so much of a movie, but everyone asks for one. So here's the entire film condensed into 10 seconds.